Ich freue mich sehr, einer unserer bekanntesten Schriftsteller ist heute bei mir, Bestsellerautor Peter Prange. Und lieber Peter, ich bin so gespannt auf die Begegnung zwischen uns heute.
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, liebe Martina.
Dein neues Buch habe ich hier liegen und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, was für ein schönes Format das ist. Das ist ein, ja, wie sagt man, früher hat man immer gesagt, so ein Couchbuch oder Sofatischbuch.
Coffee Table Book,
genau. Also so ein Buch, was du irgendwo hinlegst, was mächtig Eindruck schindest und in dem du so blättern kannst, weil du musst nicht die ganze Zeit dranbleiben, sondern du kannst dir auch für jeden Tag irgendwie was raussuchen. Das ist ja ganz anders als deine anderen Bücher. Sag uns noch mal kurz, was du so anders findest.
Ja, das ist vor allem ein sehr autobiografisch geprägtes Buch und ich hätte vor einem Jahr mir nicht träumen lassen, dass ich jemals ein autobiografisches Buch schreiben würde. Aber dieses Buch ist sozusagen über meinen eigenen Tod zustande gekommen, ohne dass ich diesen Tod bereits erlebt habe, aber ich habe ihn antizipiert.
Es hat diesen wunderbaren Titel, Alle Erinnerung ist Gegenwart, vom Werden und Vergehen. Der kam mir sehr bekannt vor und dann habe ich gelesen, Novalis steckt da so ein bisschen
richtig
mit drin. Ne?
Das ist ein Novalis-Zitat.
Genau.
Nein, aber ich muss das, glaube ich, doch kurz erläutern.
Gerne.
Was das mit meinem Tod und dem Friedhof zu tun hat. Also die Sache ist so, ist recht kurios. Die Stadt Tübingen wird 950 Jahre alt. Deshalb entsteht da eine Art Festschrift. Und an der bin ich federführend beteiligt. Und dann hat mich unser Oberbürgermeister Palmer gefragt, was ich denn für ein Honorar haben will. Und da habe ich gesagt, ich möchte kein Honorar haben, das mache ich aus Verbundenheit zu Tübingen. Aber es gibt eine Möglichkeit, um meine Verbundenheit mit Tübingen noch nachhaltiger zum Ausdruck zu bringen, nämlich eine Grabstelle auf dem Tübinger Stadtfriedhof, der ist denkmalgeschützt und da liegen so Leute wie Hölderlin und Uhland, Walter Jens und Hans Küng. Mhm. Und Boris Palmer, der ja eine gehörige Portion Humor hat, hat sofort eingeschlagen. Jetzt habe ich also eine Grabstätte und in meinem Besitzerstolz habe ich dann auf Facebook diese Kleinstparzelle in begehrtester Tübinger Halbhöhenlage dann gepostet.
Und da haben sich alle Sorgen gemacht.
Nein, und daraufhin ist dann ein Verleger, ein Coffee-Table-Book-Verleger auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich da nicht ein Buch ausmachen will. Ich war zuerst völlig empört, weil ich gedacht habe, ich bin doch kein Grabsteinpoet, ich schreibe doch keine Friedhofsbücher. Mhm. Aber da meinte er, nee, es wäre doch schön, auf dem Hintergrund von Fotos von diesem Friedhof, die uns daran erinnern, dass wir ja alle sterblich sind, dass ich dann über mein eigenes Leben reflektiere. Und so ist dieses Buch zustande gekommen. Und ich habe eine Riesenfreude daran gehabt, weil ich da nochmal mein ganzes Leben ab Revue passieren lassen. Alles, was ich so gemacht und gedacht und erlebt habe. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit beim Schreiben. Und ich bin sehr dankbar, dass es dieses Buch gibt, das ohne diese äußere Veranlassung nie zustande gekommen wäre.
Wir lernen ganz viel über dich und du erzählst ganz viel über dich. Und ich würde gerne mal auf deine Jugend schwenken, wenn du dich da so zurückerinnerst. Was war das entscheidendste Erlebnis, sagen wir mal, zwischen 5 und 12?
Zwischen 5 und 12?
Das ist gemein, ne?
Das ist sehr gemein. Also da fällt mir jetzt direkt kein einziges entscheidendes Erlebnis ein, aber es gibt eine Färbung meines Lebens, für die ich meinen Eltern bis an mein Lebensende dankbar sein werde. Ich komme aus dem Sauerland. Das Sauerland ist bekannt dafür, dass es dort am meisten regnet in ganz Deutschland. Trotzdem, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, erlebe ich nur Szenen, bei denen die Sonne strahlt. Und das ist meteorologisch unmöglich. Mhm. Aber trotzdem ist meine Erinnerung so verbunden. Und das heißt, dass meine Eltern mir eine Kindheit ermöglicht haben, die vor lauter Sonnenschein in meinem Herzen geblieben ist.
Das ist doch schön.
Eigentlich was Wunderbares.
Absolut. Wann wusstest du denn, dass du Schriftsteller werden wolltest?
Naja,
Das war später, ne?
Das kam in diese Zeit hinein, weil da war ich mal mit meinem Vater, stand ich da, unterhielt sich mit ein paar wichtigen Herren und die haben sich dann so gegenseitig erzählt, was sie beruflich machen. Und der Erste, der sagte, ich mache in Versicherungen. Und der Zweite sagte, ich mache in Draht, weil in meiner Heimatstadt wird viel Draht produziert. Und dann kam mein Vater dran und der hatte ein Bettengeschäft und sagte, ich mache in Betten. Und dann dachte ich, nee, also das mache ich dann doch nicht. Ich wollte bis dahin immer meinem Vater folgen und dann dachte ich, nee, in Betten möchte ich doch nicht machen und da werde ich lieber Dichter. Und dann passiert mir sowas nicht mehr. Und ja, das ist vorprogrammiert gewesen schon, dass ich mich der Schriftstellerei widme.
Hast du denn da auch schon geschrieben? Also in dem Alter?
Ja, nee, das ging dann so mit 15, 16 ungefähr los. So ganz existenzielle Ergüsse. Ne, dass dann also solche Sachen habe ich dann geschrieben, wie gehe ich in eine Kneipe oder gehe ich in meinen Tod? Na, mit 15 ist man ja dem Tod sehr nah, ne, diese ganze Existenz.
Absolut.
Ne, und ich nahm mich furchtbar wichtig und deshalb habe ich also ganze Bücher mit vollgeschrieben, mit solchen komischen Sachen. Ne, aber ich glaube, das, so seltsam wie einem das im Nachhinein anmutet, sind das doch wichtige Vorstufen der Selbstreflexion, der Selbstbesinnung und aber auch des sich eigenen Kennenlernens und auch zu seiner eigenen Sprache zu finden. Ich glaube, alles ist beginnt erst einmal mit solchen mehr oder weniger lächerlichen Übungen und nur daraus, wenn man das weitermacht, kann irgendwie dann auch mal was werden.
Es gibt in diesem Buch viel über deine Familie, haben wir eben schon mal angeschnitten. Es gibt viele wunderschöne, innige Bilder in deinem Buch mit deiner Familie. Was haben die dir mitgegeben?
Meine Eltern waren keine gebildeten, aber an Bildung sehr interessierte Menschen. Die haben beide nur die Volksschule besuchen können. Es war noch die Vorkriegsgeneration. Sie haben aber mich trotzdem nach dem denkbar besten pädagogischen Prinzip erzogen, nämlich eine Mischung aus Liebe und Strenge. Bei uns zu Hause war es immer vollkommen klar, was meine Schwester und ich machen durften und was nicht. Darüber wurde gar nicht viel gesprochen. Mein Vater hat später mal gesagt, ich kann auch mit Blicken dirigieren. Da war wirklich etwas dran. Man wusste immer, was in Ordnung war und was nicht. Das war das strenge Prinzip. Aber gleichzeitig war man auch immer absolut sicher, dass ich in der Liebe meiner Eltern geborgen bin. Mhm. Beispielsweise ein extremes Beispiel, wir hatten einen fürchterlichen Mathematiklehrer in der Schule. Das war also wirklich ein Sadist, der viele Schülerkarrieren zerstört hat. Also wirklich ein extremer Sadist, der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann als Lehrer. Und der hat dann auch meinen Vater zu sich zitiert und hat ihm dann eine Viertelstunde lang erzählt, was für ein missratener Mensch ich bin und dass das mit mir niemals was werden könnte. Und mein Vater hat da etwas Geniales gemacht. Der hat dann gesagt, Herr Becker, so hieß der Mann, Herr Becker, das ist alles sehr, sehr betrüblich, aber ein Schönes hat das. Mein Sohn hat sie ins Herz geschlossen. Und das war also eine so unverschämte Lüge, ne, dass ich daraufhin sofort eine 3 in der nächsten Arbeit hatte.
Ja,
weil das war das erste und einzige Mal im Leben von Nils Becker, dass der sowas zu hören gekriegt hat. Und das war eben diese Geborgenheit in der Liebe meiner Eltern. Bei aller Strenge, die auch galt, gleichzeitig war man sich dieser Liebe bewusst.
Pferde spielten in deiner Familie eine ganz große Rolle. Was fasziniert dich so an denen? Du hast ja ganz, ganz gut geritten und auch lange, glaube ich.
Ja, habe ich. Also das war eigentlich so mein Lebenssport. Und das fing damit an, dass die Ehe meiner Eltern, glaube ich, durch einen Wallach namens Troll gestiftet wurde. Als mein Vater aus dem Krieg nach Hause kam, bekam er die Empfehlung, da gibt es einen Bauernhof bei uns in der Gegend, da gibt es 3 hübsche junge Mädchen und guck dich da mal um. Dann hat mein Vater sich da umgeguckt, hat aber nur ganz kurz einen Blick auf die 3 Mädchen geworfen, weil er sah dann auf einmal einen Pferdestall und da gab es ein Reitpferd. Und da es immer sein Wunsch gewesen war zu reiten, das aber nicht möglich war, bei 8 Geschwistern in einem kleinen Handwerkerhaushalt, ne, war er hin und weg und hat dann eines von den Mädchen geheiratet und daraufhin war das Lebenshobby der Familie Prange gesichert und den Pferdefimmel, so hatten wir das immer genannt in der Familie, den habe ich wirklich von Kindesbeinen angehabt und deshalb spielte das Reiten in meinem Leben wirklich eine große Rolle.
Du schreibst historische Romane. Siehst du dich jetzt eher so ein bisschen auch als Historiker oder sagst du, nee, ich bin komplett Schriftsteller und wie vereinbarst du das beides?
Ja, also ich schreibe historische Romane, weil ich mich nie für Geschichte interessiert habe.
Ach so.
Das klingt erstmal paradox. Ich war wirklich nicht gut in Geschichte. Ich habe auch nicht im Traum daran gedacht, Geschichte zu studieren. Aber das, was mich immer interessiert hat, sind Geschichten von Menschen. Menschen, die sich in einer bestimmten Situation bewähren müssen, Farbe bekennen müssen, wenn der Wind von vorne weht. Das hat mich immer interessiert. Und also wie Menschen sozusagen die äußere Geschichte erlebt hat, das hat mich interessiert. Nicht die äußere Geschichte von Zahlen und Fakten, Bismarck hat das und das und so gemacht, ne, sondern was mich interessiert hat, wie Menschen diese historische Geschichte in ihren Lebensgeschichten erlebt hat. Und da habe ich einfach mein Lebensthema gefunden, nämlich wie Menschen ticken, wie Menschen denken, wie Menschen fühlen, wie Menschen sich verhalten. Mhm. Und das eingebettet in die große Geschichte, also die Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder die Geschichte der Nachkriegszeit oder die Geschichte der Weimarer Republik. Wie haben die Menschen die große deutsche und so wechselvolle deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert erlebt und erlitten? Das hat mich immer interessiert und das ist das große Thema meiner Bücher geworden.
Jetzt hast du ja eine Menge davon geschrieben. Wie viel waren es nochmal? Ich habe den Überblick verloren.
Etwa 2 Dutzend.
Ja, genau.
Ja.
Und welches, kannst du das sagen, welches hat dich am meisten in Schwitzen gebracht? Welches war das Schwierigste? Gab es das überhaupt?
Das Schwierige ist eigentlich auf seine Art jedes Buch, das ich schreibe. Aber es gibt Bücher, die mir, obwohl sie eigentlich sehr schwer waren, sehr leicht gefallen sind. Das ist einmal mein Roman »Unsere wunderbaren Jahre«. Der spielt in meiner Heimatstadt. In diesem Roman komme ich auch selbst als Jugendlicher, als Teil der Kifferszene in meiner Heimatstadt vor. Das ist also mein persönlichstes Buch. Und da beschreibe ich die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Eigentlich ein sehr schwieriges Thema, die Bundesrepublik Deutschland entlang des Geldes und seiner Entwicklung in seiner ganzen gesellschaftlichen und politischen Entwicklung darzustellen, auch unter Einbeziehung der Ost-West-Problematik. Aber trotzdem ist mir das so leicht gefallen, weil das so mit durchtränkt war mit den Geschichten aus meinem Elternhaus, aus meiner Verwandtschaft, aus meiner unmittelbaren Umgebung. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben wie in Trance.
Ja.
Und meine Frau wurde oft gefragt, ja, was macht Peter eigentlich? Den sieht man überhaupt nicht mehr. Da hat sie dann immer gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Der ist in seiner Heimatstadt Altena. Der ist der glücklichste Mensch der Welt, von morgens bis abends.
Ja. Peter, da ist wirklich viel Privates von dir drin. Ist dir das schwer gefallen?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Also wer mich mal auf dem Töpfchen sehen will, dem empfehle ich dieses Buch. Nein, das ist mein Leben. Der Titel auch schon, Alle Erinnerung ist Gegenwart, der ist ja nicht zufällig. Das ist ein Zitat von Novalis, aber das beschreibt ja genau, was ich beruflich tue. Ich versuche, Vergangenes zu vergegenwärtigen, um zu zeigen, dass das scheinbar Vergangene in uns fortlebt und weiterwirkt.
Mhm.
Und das bezieht sich nicht nur auf die großen historischen Ereignisse, die ich in meinen Romanen verarbeite, wie in Unsere wunderbaren Jahre oder in Eine Familie in Deutschland oder in Herrliche Zeiten, die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, sondern das gilt ja auch für mein ganz persönliches Leben. Und ich wäre nie der ich jetzt bin, wenn ich nicht dieses Gewordene in mir tragen würde, das eben von meinem Sitzplatz auf dem ersten kleinen Thron bis zur Gegenwart führt. Ne? Dass diese ganzen kleinen und großen Ereignisse in meinem Leben, die objektiv betrachtet wahrscheinlich unerheblich scheinen, aber doch prägend für mein Leben waren, ne? Das in seiner Summe ist das, was mich selber ausmacht. Und deshalb, weil ich mich meiner selbst nicht schäme, habe ich auch keine großen Schwierigkeiten gehabt, das von mir preiszugeben, was darin vorkommt.
Also manchmal beim Schmökern dachte ich, das ist auch so eine Art Vermächtnis. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber du hast es ja auch deinen Töchtern gewidmet.
Ja.
Wolltest du damit was Bleibendes schaffen?
Du, das bei diesem Buch hat sich so alles von alleine gefügt. Also schon, ich habe ja eben erzählt, wie es so völlig von einem äußeren Anstoß zustande kam. Aber dieses Buch habe ich auch wirklich wie in einem Rausch geschrieben. All diese Erinnerungen, die mein Leben ausgemacht hat und die zum großen Teil ja längst im Nirgendwo meines Unterbewussten verschwunden waren, sind wieder hochgekommen. Und auch so intensive Dinge wie der Tod meines Vaters, den ich ja am Sterbebett begleitet habe. Oder wie meine Mutter nach einem Schädelhirntrauma nicht mehr sie selbst war und sie dann zu erleben in ihren letzten Lebensabschnitten. Und das waren alles so intensive Erlebnisse beim Schreiben, weil beim Schreiben das natürlich alles nochmal wirklich neu durchlebt. Jetzt anders als wenn man im Ohrensessel sitzt und erinnert sich anhand von ein paar Fotos da an die Vergangenheit. Ja, es ist daraus so etwas wie ein Vermächtnis geworden und ich behandle ja nicht mein Leben darin in einer fortschreitenden Biografie, sondern entlang der großen Lebensthemen, nämlich Leben, Arbeiten, Hoffen, Lieben, Altern, Glauben und Sterben. Das sind die großen abstrakten Themen, die ich versuche konkret zu machen durch meine eigenen Erlebnisse und dann aber auch sozusagen verallgemeinerungsfähig zu machen, indem ich philosophisch darüber reflektiere.
In deinem Buch bin ich auf den Satz gestoßen, meine Arbeit ist nicht nur Broterwerb, sie ist eine Suche nach dem Sinn. Erklärst du mir das kurz?
Ich bin der Überzeugung, dass das Leben an sich keinen Sinn hat. Aber jeder Mensch kann in jeder Lebenslage, zu jeder Zeit und in jeder Situation seinem Leben einen Sinn geben. Und mein Lebenssinn ist ganz offensichtlich das Erzählen von Geschichten, in denen ich mir selbst die Dinge versuche, begreiflich zu machen, von denen ich weiß, dass sie wichtig sind, aber die ich noch nicht wirklich richtig begriffen habe. Also man kann es paradox so ausdrücken, wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, dann schreibe ich ein Buch darüber. Mhm. Weil beim Schreiben werden mir die Dinge klarer, als wenn ich versuche, so abstrakt darüber zu reflektieren. Mhm. Beispielsweise, um das konkret zu machen, mein ganzes Leben lang habe ich mich mit einer Frage beschäftigt, nämlich, was wäre ein Mensch aus mir geworden, wenn ich nicht das große Glück gehabt hätte, mitten in das Wirtschaftswunder 1955 hineingeboren zu sein, sondern wenn ich in der Zeit des Nationalsozialismus aufgewachsen und groß geworden wäre. Mhm. Ich lege für mich überhaupt nicht die Hand ins Feuer. Und diese Frage hat mich wirklich schon beschäftigt mit 10, 11, 12 Jahren. Und die hat mich mein Leben lang verfolgt. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich eine Form gefunden habe, um dieser Frage in Gestalt eines Buches nachzugeben. Und dabei herausgekommen ist mein vielleicht wichtigstes Buch Eine Familie in Deutschland, sodass ich mir ein bisschen klarer werden konnte, ja, was für ein Mensch wäre ich gewesen. Und die Antwort, die ich dabei gefunden habe, ist ehrlich gesagt ernüchternd. Ich bin nicht zum Helden geboren. Ich glaube nicht, dass ich Widerstand geleistet hätte. Aber ich weiß eines, jeder, der in der damaligen Zeit nicht zum Verbrecher wurde, ist in meinen Augen bereits ein Held, weil die Umstände so massiv auf jeden eingewirkt haben, sich diesen Barbaren anschließen zu müssen, dass jeder, dem gelungen ist, das nicht zu tun, schon eine Heldentat vollbracht hat.
Lass uns nochmal auf den Sinn des Lebens zurückzukommen oder überhaupt auf das, was uns ausmacht und vor allen Dingen, was danach ist. Was glaubst du, was nach unserem Leben ist? Glaubst du, dass wir einen Schalter ausknippen und es ist aus? Oder glaubst du, dass was anderes
ich muss passiert? Einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich sage, der Tod ist der Freund des Lebens. Das hört sich erstmal verrückt an. Aber der Tod ist der Freund des Lebens deshalb, weil erst durch die Begrenzung unseres Lebens wird jeder Augenblick wertvoll. Wenn wir unsterblich wären auf dieser Welt, dann wäre es vollkommen egal, ob wir uns heute in dieser Sendung unterhalten oder in 200.000 Jahren. Ja. Also alles wäre beliebig, was man machen würde. Und erst dadurch, dass unser Leben begrenzt ist, bekommt jeder Augenblick Bedeutung und auch Sinn. Und deshalb ist der Tod der Freund des Lebens, auch wenn wir ihn alle fürchten.
Wenn ich mir das Buch so angucke, machst du vor allen Dingen in deiner Kindheit einen sehr glücklichen Eindruck. Wie ist das heute? Was macht dich glücklich?
Ich glaube, ich habe eins gelernt, dass die Jagd nach dem Glück die beste Methode ist, um unglücklich zu werden. Ich glaube, Glück ist nicht etwas, was man aktiv anstreben kann und deshalb auch nicht aktiv anstreben sollte, sondern wir sollten das verfolgen und tun, was wir in unserem Leben für sinnvoll erachten. Das kann bei jedem Menschen etwas vollkommen anderes sein. Aber wenn ich herausgefunden habe, was für mich sinnvoll ist und ich das dann tue, dann, glaube ich, habe ich eine große Chance, wenn nicht glücklich, aber doch zufrieden mit meinem Leben zu sein. Mhm. Und ein Faktor, der dazugehört, ist Arbeiten. Weil nichts macht uns eigentlich zufriedener, als wenn wir eine gelungene Arbeit zu Ende führen. Arbeit ist eigentlich ein Segen und kein Fluch des Menschen. Und wenn ich meinen Sinn gefunden habe, das, was ich mit großer Leidenschaft tue und das dann auch mit Arbeit erfülle, dann glaube ich, habe ich eine große Chance, um zufrieden oder gar glücklich zu werden.
Mhm. Ich kann dir da echt gut folgen, weil Arbeit ist auch was mich glücklich macht. Also ich finde, das ist wirklich etwas, was man sich nochmal vergegenwärtigen sollte. Ich gucke jetzt noch auf dein Buch und es liegt hier neben mir und es ist ein wundervolles Buch geworden. Ich liebe es sehr. Wie guckst du jetzt drauf, nachdem es einige Zeit draußen ist? Hat es dich auch glücklich gemacht?
Dieses Buch hat mich beim Schreiben schon so glücklich gemacht, dass es überhaupt gar nichts weiteres mehr muss. Ich bin so schön, dass ich zu diesen großen Fragen des Lebens eben leben, hoffen, arbeiten, lieben, glauben, sterben und alt werden, dass ich zu diesen wirklich großen Fragen des Lebens für mich meine Antworten gefunden habe. Ich auch oft erinnert wurde an Dinge, die ich früher schon klüger mal gesehen habe als heute. Das war auch sozusagen ein Zurechtrücken meines eigenen Weltbildes. Und es ist natürlich etwas sehr Schönes, so etwas auch dann für die Angehörigen hinterlassen zu können, damit die mal sehen, was für ein Spinner der Vater oder Großvater sein Leben lang gewesen ist. Aber
aber schön ist auch, dass du noch da bist, um mit dir darüber zu reden. Weißt du?
Das auch.
Manchmal hat man so Sachen, dann findet man irgendwelche Aufzeichnungen in irgendeinem Nachlass und dann kann man nicht mehr nachfragen. Bei dir können jetzt alle fragen. Ein Teil dieser Sendung sind auch Bücher und ich frage meinen Gast immer nach dem Buch, das er zuletzt oder sie zuletzt gelesen hat und ich erzähle dann auch, welches das bei mir war. Peter, wie war das bei dir? Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Ja, das ist jetzt wenig originell, aber ich habe mal wieder die Buddenbrooks von Thomas Mann gelesen, weil diesen Roman habe ich 6-7 Mal in meinem Leben sicher schon gelesen. Ich glaube, es ist der beste Roman, der jemals geschrieben worden ist, weil er das erfüllt, was ich in meinen Büchern auch anstrebe, nämlich eine Dreidimensionalität. Auf der einen Seite ist das ein wunderbarer Unterhaltungsroman, auf der zweiten Ebene ist es ein Roman, der mir unheimlich viel über die Entwicklungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts in einer großbürgerlichen Gesellschaft erzählt. Und drittens, auf der dritten psychologischen Ebene, erzählt er unglaublich viel darüber, wie Menschen nun mal ticken.
Ja.
Und diese drei Sachen zusammen ist was Wunderbares. Und dieses Buch ist so reich, dass man es immer wieder neu lesen kann. Und es gibt aber einen Skandal an diesem Buch. Und das ist die Tatsache, dass das jemand mit 25 Jahren geschrieben hat.
Wahnsinn.
Das ist so unglaublich. Ja. Also wie man so weltweise mit 25 sein kann. Thomas Mann hat ja mit 25 Jahren auch alte Menschen, sterbende Menschen
Wahnsinn,
so unglaublich schön geschrieben.
Ja.
Da kann man sich als nachgeborener Autor eigentlich nur noch die Kugel geben. Sowas ist unüberbietbar.
Das stimmt, es ist ein wundervolles Buch. Meins ist moderner, ist ganz frisch rausgekommen, ist von Daniel Haas bei Goldmann erschienen und heißt Einsamkeit, eine Befreiungsgeschichte. Und das ist ein Buch, was mich wirklich berührt hat. Ich habe das erst gestern Abend beendet, deshalb ist das noch so ganz präsent in mir. Es geht, also Daniel Haas, muss ich noch kurz einschieben, der war lange Kulturredakteur bei Spiegel Online und einigen Zeitungen. Und das Thema Einsamkeit hat er am eigenen Leib erlebt. Es beschäftigt ihn schon unheimlich lange. Er schreibt darüber, was passiert, wenn man alles verloren hat. Den Job, die Partnerin, die Freunde, eine Perspektive, wenn alles ganz eng wird und diese Einsamkeit sich überein legt wie so ein schwarzes Tuch.
Ja.
Und dann zieht er los und sucht den Ursprung dieser Einsamkeit.
Hat er das erlebt, alles,
ja,
was du aufgezählt hast?
Ja, genau.
Das ist natürlich ein Packen.
Also er hat viel erlebt, er hat sogar den Suizid seiner Eltern erlebt, ganz schlimm. Und er erzählt davon, wie er sich selbst immer wieder ins Abseits rückt, bis er dann schließlich begreift, dass es auf ihn ankommt und auf seinen Blick im Leben. Das hatten wir zwar hier eben auch schon in dem Interview, dass es eben nicht nur dunkel ist. Und das beschreibt er so gut, und auch wenn es sich traurig anhört, er erzählt eben auch von der Hoffnung und von neuen Perspektiven und neuen Blicken auf das Leben.
Großartig.
Und das hat mir wunderbar gefallen. Ja. Das ist richtig, richtig gut.
Ja. Das erinnert mich nochmal eben an diese Behauptung, dass man zu jeder Zeit einen Sinn in seinem Leben kreieren kann. Und das ist ein Gedanke, der stammt eigentlich von Viktor Frankl. Frankl war ein Mann, der im Konzentrationslager in Auschwitz gewesen ist. Und wenn so ein Mann sagt, ich habe in jeder Situation die Möglichkeit, etwas Sinnvolles aus meinem Leben zu machen, ist das eine ganz andere Wucht und ein ganz anderes Gewicht, als wenn das so ein verwöhnter Mensch wie ich sage.
Es war wunderschön mit dir, Peter. Vielen, vielen Dank. Ich nenne jetzt nochmal dein Buch, Alle Erinnerung ist Gegenwart, vom Werden und Vergehen von Peter Prange. Ein Stundenbuch bei Trimax erschienen und ich bedanke mich für die Begegnung mit dir heute.
Ich danke dir, liebe Martina. Es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern.